als Mose zum zweiten Mal, anstelle mit dem Felsen zu sprechen, den Felsen schlug, kam viel Wasser heraus. Und das ganze Volk wurde satt von Wasser. Ein reicher Segenstrom. Mose selbst aber wurde so weit verworfen, dass er nicht in das gelobte Land kommen konnte. Der Segen, den er hatte, war kein Beweis dafür, dass er vor Gott richtig stand in diesem Augenblick. Das geheiligte Leben von Menschen ist kein Beweis dafür, dass sie vor Gott richtig stehen. Aber ein ungeheiligtes Leben, das ist auf alle Fälle ein Beweis dafür, dass man vor Gott nicht richtig steht. Und darum wollen wir uns fragen, wie stehen wir vor Gott? Es geht nicht nur darum, dass wir sagen, die und die, sondern wir wollen wirklich fragen, wie stehen wir vor Gott? Wir wollen nun aufstehen und vor Gott treten. Lieber Herr Jesus, du bist heute Morgen, heute Abend in unserer Mitte und vor dir stehen wir. Jeder Einzelne ist vor dir offenbar. Du kennst unser Herz. Du weißt, was uns bewegt hat den ganzen Tag heute und was uns auch heute Abend noch bewegt. Wir möchten von dir Weisung haben. O Herr, bewahre uns, dass wir uns hinter andere verstecken, sondern dass wir selber in dein Licht treten. Wir möchten vor dir wandeln. Wir möchten dir Freude bereiten. Und wenn wir heute Abend dieses und jenes hören, was uns vielleicht verwundert oder vielleicht auch erschreckt, so lass das doch alles nur dazu dienen, dass wir persönlich umso treuer dir nachfolgen, dass wir uns dir inniger hingeben, dass du uns segnen kannst in deiner Weise. Lass es stille in uns werden. Gib auch heute wieder körperliche Kraft, dass wir hören können und dass wir durchhalten können. Danke, du bist gegenwärtig. Amen. Aus dem 1. Korintherbrief lese ich aus dem 12. Kapitel, die Verse 4 bis 6. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Ämter, aber, Verzeihung, es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind mancherlei Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirket alles in allem. Gewaltig ist das. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind in der Gemeinde wirksam. Die ganze Gottheit ist bestrebt, dass sein Reich vollendet wird und dass die Einzelnen zurechtkommen. Ein anderes Wort lese ich aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 19 bis 22. Paulus bittet um erleuchtete Augen des Herzens, dass ihr kennen möget, und so weiter, Vers 19, und was da sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und was sonst genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde über alle. Diese Kraft, die Christus von den Toten auferweckte, ist wirksam in uns, die wir glauben. Wir werden auf dieses Wort am Ende eingehen. Gott, der Vater, wirkt Kraftwirkungen. Der Herr Jesus als Sohn ergibt die Dienste in der Gemeinde und der Heilige Geist gibt die Befähigungen, die Gaben, er begabt. Zu dem heutigen Thema lesen wir aus Matthäus 24 noch einige Verse. Die Verse 23 bis 25. Wenn erst dann jemand zu euch wird sagen, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn mancher falsche Christus und falsche Propheten werden aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Wer möchte nicht gerne eine Erweckung haben? Wer möchte nicht gerne wieder etwas erleben von der urchristlichen Zeit? Dass Menschen in Scharen sich bekehren, dass Menschen gerettet werden, geheilt werden, dass Wunder geschehen. Wer möchte nicht wieder gerne sehen einen Tag des Menschensohns, so wie es am Anfang war? Und der Herr Jesus sagt, ihr werdet ihn nicht mehr sehen. Nicht gewaltige Erweckungen für die Endzeit verheißt das Wort Gottes, sondern gewaltige Verführung. Nicht gewaltige Scharen verheißt das Wort Gottes für die Endzeit. Der Herr Jesus sagt, meint ihr, dass ich auch Glauben finden werde auf dieser Erde? Er spricht von der kleinen Schar. Wir sind dankbar, dass das Wort Gottes heute noch läuft. Dankbar, dass Menschen sich bekehren. Dankbar, dass das Wort Gottes hineindringt in die fernsten Enden dieser Erde. Gottes Wort ist nicht gebunden. Aber irgendwie müssen wir ja Stellung nehmen, auch zu dem Wort hier im Matthäusevangelium. Irgendwie müssen wir die Vorkommnisse in unserer Zeit, wir leben ja in der letzten Zeit, hiermit in Übereinstimmung bringen, damit wir von daher auch das beurteilen können, was im Augenblick geschieht. Von den großen Erweckungen der letzten Zeit möchte ich erst einmal etwas berichten von William Branham. Hier in Deutschland ist er irgendwie nicht ganz so bekannt geworden. So wie ich das sehe, ist er wohl der größte Mann gewesen dieses Jahrhundert. Keiner der lebenden Menschen kommt ihm irgendwie gleich in dem, was durch ihn geschehen ist. William Branham wurde geboren 1909 als Kind armer Eltern. Der Vater war ein Trinker und als er geboren wurde, da war dort in dieser elenden kleinen Hütte eine wunderbare Atmosphäre, obwohl damals schon die Gegenwart jenes Engels spürbar war, der William Branham in späteren Jahren so oft geleitet und zu ihm persönlich gesprochen hat. Es ist anzunehmen. Als er 7 Jahre alt war, sollte er einmal für seinen Vater Wasser holen, um Schnaps zu brennen, für den Destillierapparat. Während er dort unter einem Baum sitzt und weint, dass sein Vater so trinkt, hört er plötzlich ein Rauschen in dem Baum und hört eine Stimme. Trinke niemals alkoholische Getränke, rauche nicht, beflecke deinen Leib in keiner Weise, denn ich habe einen großen Dienst für dich, wenn du älter sein wirst. Von Jugend an zu etwas Großem berufen. Und nun ruft Gott ihn, wirbt um ihn. Branham, der junge William, flieht, er weicht aus. Dann geschieht es mit 18 Jahren, Als er eines Tages in der Bahn fährt, da redet zu ihm ein junges Mädchen und spricht, wissen Sie, dass Ihnen ein Stern nachfolgt? Er dachte, sie suche nur Anschluss und antwortete ihr gar nicht. Aber sie redete weiter und fragte, gehen Sie zur Kirche? Nein, ich will nichts mit einer Kirche zu tun haben. Aber Sie sollten zur Kirche gehen. Gott will Sie für einen besonderen Dienst gebrauchen. Sie sollten Ihr Leben Gott weihen. Er ist Ihnen doch schon einmal begegnet und sein Auge ruht auf Ihnen. Und sie sagte ihm alles aus seinem Leben. Aber er will noch nicht, er flieht. Eines Tages war er in einem überfüllten Autobus und dort wird er beobachtet, er dreht sich herum und eine sehr gut aussehende Dame spricht ihn an, fühlen Sie sich einsam? Nein, meine Dame, antwortete ich und blickte immer noch aus dem Fenster. Sie gab sich als Astrologin aus und fragte, sind Sie religiös? Nein, meine Dame. Vielleicht kann ich Ihnen etwas über Sie selbst sagen. Sind Sie nicht vom Westen? Nein, meine Dame. Dann wollen Sie aber gewiss nach dem Westen gehen? Ja, das wollte ich. Und dann spricht sie weiter. Der Grund dafür ist Ihre Geburt. Was wissen Sie über meine Geburt, fragt er. Junger Mann, wenn ich Ihnen genau den Augenblick Ihrer Geburt nenne, wollen Sie mir dann glauben? Und dann spricht sie, wissen Sie etwas von Jesus Christus? Ich weiß, dass er der Sohn Gottes sein soll, war alles, was ich sagen konnte. Wissen Sie etwas darüber, wer zuerst kam, um ihn anzubeten? Die drei Weisen, wenn ich mich recht erinnere. Und wem folgten sie, fragte sie weiter, einem Stern, meine ich. Richtig, das müssen Astrologen gewesen sein, denn sie beobachteten den Stern, bestätigte sie. Junger Mann, ich habe zu den Männern im Weißen Hause gesprochen. Ich warnte Präsident Harding wegen seines eigenartigen Todes. Auch Sie muss ich über einiges aufklären. Sie wurden unter einem besonderen Stern geboren, um ein begabter Mensch zu werden. Hat Ihnen das nie ein Prediger gesagt? Ich habe nichts mit Predigern zu tun. Und so weiter. Und nun berichtet diese Frau dem Mann, dass, als er geboren wurde, drei Sterne in einer bestimmten Konstellation standen, so wie es auch damals war, als Jesus Christus geboren wurde. Von Anfang an zu großen Berufen. Ein Stern folgt ihm. Er wurde von manchen gesehen. Von Jugend an hört er Stimmen. Und immer noch flieht er. Dann, erst später, bekehrt er sich mit 19, 20 Jahren etwa. Mit 19 Jahren, da wird er schwer krank, er ist im Sterben und als er gerade im Sterben war, da hört er noch einmal im Geiste das Rauschen in jenem Baum als Kind, hört noch einmal die Worte, trinke keinen Alkohol und rauche auch nicht. Wieder rauschte der Baum wie ehemals, dreimal erklang es vorwurfsvoll, ich rief dich, aber du wolltest nicht folgen. Ich antwortete, Herr, bist du es, so lass mich noch einmal zur Erde zurückkehren und ich will dein Evangelium auf den Straßen und von den Dächern verkünden, so dass es jedermann vernimmt. Dann kommt die Bekehrung und auch seine Berufung. Und dann möchte ich Ihnen etwas vorlesen, was dann passierte. Über ein besonderes Erlebnis sagt er Folgendes. Als ich eines Tages eine große Schar gläubig gewordener im Ohio-Fluss taufte, hörte ich dreimal eine zarte Stimme sagen, Blick auf. Als ich aufsah, erschien über mir in der Höhe ein heller Stern. Viele Zuschauer sahen ihn ebenfalls und wurden tief erschüttert. Einige sanken in Ohnmacht, andere schrien und wieder andere liefen weg. Dann verschwand der Stern wieder. Dieses Ereignis wurde sogar in der Presse besprochen. Auch hat man dieses Phänomen fotografisch festgehalten. Es ist seitdem öfter erschienen. Und wieder etwas anderes. Über die Erscheinung des Engels berichtet Bruder Branham Folgendes. Ich werde den 7. Mai 1946 niemals vergessen. Es war abends um 11 Uhr. Nachdem ich aufgehört hatte mit Gebet, sah ich plötzlich in meinem Zimmer einen Lichtstrahl. Als dieses Licht sich vergrößerte, wurde ich erschüttert, blickte auf und sah jenen großen Stern. Gleich darauf hörte ich jemanden auf mich zuschreiten. Ich sah die Füße eines Mannes. Er schien von wuchtiger Gestalt zu sein, angetan mit einem weißen Kleid. Sein Gesicht war bartlos, die Haare hingen bis zu den Schultern herab. Ein schönes Gesicht leuchtete mir entgegen. Er sah, wie ich ihn voller Furcht anstarrte. Dann begann er zu sprechen, »Fürchte dich nicht, ich bin gesandt worden aus der Gegenwart des allmächtigen Gottes, um dir zu sagen, dass Gott dir eine Gabe der Glaubensheilung für die Menschen in der Welt gegeben hat. Wenn du einfältig sein wirst und gehorsam, wenn du die Leute veranlassen kannst, dir zu glauben, so soll deinem Gebet nichts widerstehen können, nicht einmal Krebs. Er sagte mir noch viele andere Dinge, die ich nicht alle berichten kann. Er verschwand dann, erschien mir aber mehrmals wieder im Zeitraum von 6 Monaten und hat mit mir gesprochen. Zuweilen erschien er auch sichtbar in der Gegenwart anderer. Natürlich fing ich jetzt an, für Kranke zu beten. Ein Arzt ist nur ein Mensch, aber Gott ist allmächtig. Die Heilungen, die während dieser Monate stattfinden, sind zu zahlreich, als dass ich sie alle berichten könnte. Blinde, Taubstumme und alle möglichen Kranken wurden geheilt. Tausende von Zeugnissen über Heilungen stehen zur Verfügung. In mir ist keine Kraft zu den Heilungen. Ich bin ein hilfloses Wesen, bis ich Gottes Gegenwart spüre. Dann berichtet er, wie seine Evangelisationen beginnen, wie sich tausende Menschen bekehren und wie unsagbar viele Menschen geheilt werden. Gott segnete den Dienst des Bruder Branham in wunderbarer Weise. In einem Zeitraum von 3 Monaten geschahen so viele Heilungen, dass der Bericht darüber mehrere Bücher füllen würde. Es ist kaum verständlich, wie sich die Nachrichten über die Heilungen in so kurzer Zeit mit derartiger Schnelligkeit so weit verbreiten konnten. Innerhalb von 6 Monaten kamen oder schrieben Leute selbst aus den entlegensten Teilen von USA. Einige sahen ihn in Visionen und kamen daraufhin nach Jeffersonville, um zu fragen, ob sich dort ein Mann seines Namens befände. Man schickte sie dann zu Branham. Totenauferweckungen, Blinde werden sehend. Es ist so interessant, wenn man in dem Buch anfängt zu lesen, dann wird man gepackt, man möchte es nicht mehr aus der Hand legen. Und so, ja, hier ist Branham irgendwo und predigt, alles ist voll. Am letzten Abend, in dem Augenblick, als der Evangelist vom Podium herunterging, während noch Tausende in dem Raum versammelt waren, schrie der Chauffeur eines Krankenwagens so laut er konnte, »Bruder Branham, meine Patientin ist gestorben. Kannst du nicht zu ihr kommen?« Jemand anders rief, »Hier stehen 2000 Leute im Wege. Er kann ja nicht hinüberkommen.« Da nahmen vier starke Männer den Bruder Brenham in ihre Mitte und brachten ihn zum Krankenwagen. Ein herzbewegender Anblick. In dem Wagen kniete ein alter Mann und sagte mit trauriger Stimme: Bruder Brenham, Mutter ist tot. Brenham wandte sich zu der daneben liegenden Toten, nahm sie bei der Hand und sagte, sie hat Krebs, was der Mann bestätigte. Dann rief er, O Gott, gib mir Mutter zurück. Darauf war alles still im Krankenwagen. Jetzt betete Brenham, allmächtiger Gott, du Bringer ewigen Lebens, du Geber aller guten Gaben, ich bitte dich im Namen deines teuren, geliebten Sohnes Jesus Christus, gib dieser Frau das Leben wieder. Plötzlich ergriff die welke Hand der Toten die Hand Brenham. Die durch den Tod straff gespannte Haut ihrer Stirn begann sich zu runzeln. Dann richtete sie sich mit Hilfe Brenhams auf. Der erstaunte Mann sah, was geschehen war, legte seine Arme um sie und rief, Mutter, Gott sei Dank, du bist wieder bei mir. Nun versucht er rauszukommen, war aber ganz schwer. Als Brenham sich nun durch die Menschenmenge einen Weg bahnte, vernahm er plötzlich in nächster Nähe einen pathetischen Schrei, Fati, Fati. Er sah ein blindes, farbiges Mädchen, das seinen Vater verloren hatte und ihn nun suchte, ohne dass ihm jemand dabei helfen konnte. Dieser Anblick rührte das Herz des Evangelisten und er trat ihr in den Weg, so dass sie ihn berühren musste. Entschuldigen Sie bitte, sagte sie, ich bin blind, habe meinen Vater verloren und kann jetzt den Weg nach dem Bus nicht finden. Von wo bist du? Fragte Brenham. Von Memphis, antwortete sie. Was willst du hier? Fragte er. Ich möchte den Heiland sehen, erwiderte sie. Wieso? Hast du von ihm gehört? Heute Morgen hörte ich im Radio, wie taubstumm geborene Leute von ihrer Heilung erzählten. Ein Blinder, der 12 Jahre die Blindenpension bezogen hatte, konnte jetzt die Bibel lesen. Herr, ich bin blind von Kind auf. Die Doktoren konnten mir nicht helfen. Und meine einzige Hoffnung ist, den Heiland zu finden. Und dann wird Gott mich auch heilen. Ich habe gehört, dass es heute der letzte Tag hier sei und alle sagen, ich kann gar nicht in das Gebäude hineinkommen vor lauter Menschen. Jetzt habe ich noch meinen Vater im Gedränge verloren. Möchten Sie mir bitte helfen, zu dem Bus zu kommen? Darauf fragte Brenham, um ihren Glauben zu prüfen, glaubst du die Dinge, die du gehört hast? Wo wir doch so viele feine Doktoren heute haben? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube die Geschichte von dem Engel, der Bruder Brenham besucht hat. Wenn Sie mir helfen könnten, den Mann zu finden, dann würde ich auch meinen Vater wiederfinden. Dies war zu viel für Brenham. Tränen kamen ihm in die Augen, als er sagte, Kind, vielleicht bin ich der Mann, den du suchst. Darauf fasste sie ihn an seinem Rock. Sind Sie der Heiler? Schrie sie und bettelte. Gehen Sie nicht an mir vorüber, Herr. Haben Sie Erbarmen mit mir, einem blinden Menschen? Er antwortete. Ich bin nicht der Heiler. Ich bin Bruder Brenham. Jesus Christus aber ist dein Heiler. Dann bat er das blinde Mädchen, ihr Haupt zu beugen und begann zu beten. Herr, als du vor 1900 Jahren dein Kreuz trugst, kam Simon von Kyrene und half es dir tragen. Nun steht eines von Simons Kindern hier in der Dunkelheit. Sicherlich kannst du mich verstehen, Herr. In dem Augenblick schrie das Mädchen, oh, ich kann jetzt sehen. Ein alter Mann mit einem verrenkten Bein auf Krücken gelehnt hatte dieses ganze Drama beobachtet und rief nun, Bruder Brenham, ich habe in diesem Regen 8 Stunden gestanden, habe Erbarmen mit mir. Glaubst du, dass ich ein Gottesknecht bin? Ja, war seine Antwort. Im Namen Jesu Christi, des Sohnes Gottes, du bist geheilt. Wirf deine Krücken weg. In dem Augenblick war das kranke Bein gerade. Er hüpfte und schrie und zog die Aufmerksamkeit aller Umstehenden auf sich. Diese drängten sich an Brenhem, um seine Kleider zu berühren. Diese Kleider waren durch das Gedränge und den jahrelangen Gebrauch recht abgenutzt. Und doch wurden alle, die sich an ihn drängten und ihn berührten, geheilt. Dieses erinnert an die Tage Jesu, als der Glaube Triumphe feierte und an jeder, der den Saum seines Gewandes anrührte, geheilt würde. Gewaltig. Und so geht das weiter. Ich kann nicht mehr alles lesen, wie Besessene frei werden. Ich hätte noch gerne viel gelesen, aber es geht nicht mehr. Dann bekam Brenhem ein besonderes Zeichen, mehrere Zeichen, aber eines Zeichen war, der Engel sagte ihm, dass die Salbung des Geistes ihn befähigen würde, die Leiden der Leute zu erkennen und sie ihnen auf den Kopf zuzusagen. Ich hörte ihn einmal zu einer Mutter sagen, die ihre Tochter brachte, Frau, dein Kind ist taubstumm geboren und du hast es gleich dem Doktor gebracht. Dann erzählte er der Mutter wörtlich, was der Arzt gesagt hatte. Sie antwortete, ja, genau so ist es gewesen. Es geschah, während er predigte, mit einmal wandte er sich in irgendeine Richtung, oben auf die Empore, und sagte, du Mann mit dem blauen Anzug, steh mal auf. Du kommst aus der und der Stadt. Du hast die und die Krankheit, die und die Ärzte hast du schon absolviert. Stimmt das? Ja. Glaubst du, dass ich ein Knecht Gottes bin? Ja. Im Namen Jesu sei gesund. Während er mit anderen betete, mit einmal wurde er gedrängt, wieder zurückzuschauen in die Emporen oder in die Leute, die vor ihm saßen, und rief irgendeinen auf. Du Frau mit dem gelben Pullover, steh mal auf. Du kommst aus der und der Stadt. Deine Mutter ist krank. Du kommst um deiner Mutter willen. Stimmt das? Ja. Glaubst du, dass ich ein Mann, ein Knecht Gottes bin? Ja. Geh nach Hause, deine Mutter ist gesund. Solche Dinge passieren also hier laufend. Ich hörte ein Beispiel, da sprach er in Nordafrika vor Hindus und vor Mohammedanern. Eine unzählbare große Menge Menschen war vor ihm versammelt. Und nun wollten gerne einmal diese Menschen wissen, ob dieser Jesus, den der Brenhem predigt, wirklich Gott wäre. Und sie brachten drei Menschen zu ihm. Einer hatte einen Wasserkopf, der andere einen unförmig dicken Bauch und den dritten musste man an einer Kette ziehen. Er lief wie ein Tier auf allen Vieren. Und dann las ich das so ganz schlecht. Und als diese drei Männer nun auf ihren Knien lagen, geheilt, Jesus priesen, da ging eine solche Bewegung durch die ganzen Tausend von Menschen, dass die Priester ihre roten Punkte von den Stirnen abwischen. Und alle schrien, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott. Gewaltig. Brenhem hat dann viele Visionen gehabt. Schon als Kind sah er einmal, wie über den Ohio eine große Brücke gebaut wurde. Zu einer Zeit, als das überhaupt noch gar nicht denkbar und möglich war. Und dann sah er, wie bei irgendeinem Unwetter dort irgendwas nicht in Ordnung war. Ach so, ich glaube, wie ein Schiff da gegen einen Pfeiler stieß und dann eine ganze Reihe Menschen in den Fluss fielen und ertranken. Und genau so ist das gekommen. Die Brücke wurde gebaut und genauso viele Menschen fielen bei jenem Unglück dann auch von der Brücke und ertranken. Und so geht es weiter. Und dann hatte er einmal eine Vision. Er ist entrückt in den Himmel und sieht dort eine ganze große Schar Menschen. Jung, schön. Und sie kommen auf ihn zu und sagen, Bruder Brenhem, Bruder Brenhem. Und er fragt sie, woher kennt ihr mich denn? Ja, das waren alles Menschen, die durch ihn zum Glauben gekommen waren, aber inzwischen schon gestorben waren und nun im Jenseits sind. Und im Jenseits, da ist man nicht mehr alt, da sind sie alle jung und schön. Und dann erzählten sie ihm, Bruder Brenhem, wir haben dir etwas zu sagen. Der Herr kommt bald. Und wenn der Herr Jesus kommen wird, seine Braut zu sich zu holen, wird er erst zu dir kommen. Und dann wirst du die Schar derer anführen, die von der Erde entrückt werden wird. Als sein Sohn ihn fragte, Vater, ist das wohl auch wahr? Dann sagte er, mein Sohn, kannst du mir eine Vision sagen, die ich je gehabt habe, die nicht in Erfüllung gegangen ist? Nein, sagte der Sohn. Und so sagt er, auch diese Vision wird in Erfüllung gehen. Wir wissen, sie ist nicht in Erfüllung gegangen. Er starb plötzlich durch einen Verkehrsunfall. Aber die Frucht seines Lebens, die ist bis heute noch wirksam. Wer dieser Mann war, wurde erst offenbart in seinen Schriften, in seiner Lehre. So gibt es heute viele, die durch diese Lehre noch verführt werden. Er berichtet, durch eine Vision, durch eine göttliche Offenbarung wurde ihm der Sündenfall gezeigt. Und zwar war es nicht eine Frucht, die Eva von dem Baum nahm, sondern die Schlange war damals das dem Menschen ähnlichste Tier. Und mit der Schlange hat sie dann Unzucht getrieben und erwartete ein Baby. Und dann lief sie schnell zu ihrem Mann Adam und hatte mit ihm Verkehr. Und so bekamen sie Zwillinge, Kain und Abel. So sagt Brenhem, das waren Zwillinge. Kain, der Sohn der Schlange, Abel, der Sohn von Adam. Denn von Kain lesen wir ja, dass der Kain den Bruder Abel erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil er von dem Argen war. Also er war gezeugt von der Schlange. Seht mal, wenn einer so einen Unsinn erzählt, es gibt ja viel Unsinn, was erzählt wird, dann kann man sagen, naja, der spinnt. Aber wenn einer sagt, durch göttliche Offenbarung ist mir das zuteil geworden, dann sieht die Sache schon anders aus. Und so geht seine Irrlehre heute über die ganze Welt. Und hier in Deutschland ist es besonders ein Prediger Frank, der sie verbreitet. Er redet, ob im Augenblick quasi nicht, aber noch bis vor kurzem, morgens ab und zu auch im Evangeliumsrundfunk, nicht Evangeliumsrundfunk, über die Radiowellen, irgendwie in einem anderen Sender. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Gerade an der Lehre, da kann man erkennen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Dieser Brenhem, der machte einen so tiefen, demütigen Eindruck. Ich habe ihn persönlich nie gesehen, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die ihn erlebt haben. Die waren überwältigt von dieser Persönlichkeit des Brenhem. Nun, ich könnte noch mehr sagen. Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der in diesem Jahrhundert, wenn ich jetzt in Anführungsstriche sage, so viel Segen gehabt hat wie dieser Mann. Und ein falscher Geist hat ihn von Kindheit an geleitet. Und alle, die sich bekehrt haben, haben sich zu dem anderen Jesus hin bekehrt. Ein anderes Beispiel. Man spricht im Augenblick viel von der Erweckung. So, über die Person Brenhem selber wage ich kein Urteil zu fällen. Ich kann nur sagen, ein falscher Geist hat ihn geleitet. Bei Brenhem wurde später noch einmal ein Glorienschein um seinen Kopf gesehen. Wir finden das nicht bei dem Herrn Jesus, nicht bei den Aposteln. Bei keinem anderen finden wir, dass ein Stern sichtbar war und dass der Engel sichtbar war und dergleichen mehr. Wir sagten schon einmal, überall, wo diese außerordentlichen Dinge geschehen, das ist alles falsch. Brenhem war selber ein Verführter. Er war überzeugt, er war ein Knecht Jesu Christi. Darum wage ich kein Urteil über seine Person zu fällen. Ich weiß nicht, ob der Heilige Geist ihn gemahnt hat. Ich weiß es nicht. Das ist Gottes Sache. Aber ich möchte annehmen, es war Gottes Gnade, dass er so früh schon gestorben ist. Denn er hätte sich, so wie ich seine Schriften gelesen habe, förmlich zu einem Antichristen entwickeln können. Eine andere Bewegung macht heute von sich reden, und zwar die Erweckungsbewegung in Indonesien. Es fällt mir unheimlich schwer, einmal diese Dinge aufzuzeigen, weil wir merken, welche Kräfte dort am Werk sind, was dort geschieht. Aber ich will einfach einmal auch das aufzeigen, was offensichtlich falsch ist. Peter Beyerhaus berichtet in seinem Buch In der Inselwelt Südostasiens erlebt. Auf Seite 63. Da berichtet Petrus Octavian, der doch eigentlich so die Seele dieser Erweckung war, im Jahre 1964 beteten sie auf einer Konferenz und fragten sich, sollen wir wohl auch Teams auf andere Inseln schicken? Und als sie bis zum letzten Tag noch keine Antwort hatten, betete er die Nacht hindurch und nachts um 1.15 Uhr sprach der Herr dann wirklich zu mir. Ich sah in einer Vision einen kleinen Jungen gefesselt. Alle Mitglieder unserer Konferenz standen um ihn herum. Eine leise Stimme sprach in meinem Herzen, lies Jesaja 54, 2 bis 3 und Jesaja 42, 10. Ich las, ich will vor dir herziehen und Berge eben machen, will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Singet dem Herrn ein neues Lied, preiset ihn bis ans Ende der Erde. Es brause das Meer und was darinnen ist, die Inseln und die sie bewohnen. Damit hatten wir eine deutliche Bestätigung für unseren Plan bekommen. Am anderen Morgen sind sie versammelt, er erzählt ihnen seine Vision, alles jubelt und jauft, und dann schreibt er, dann warte ich die Weissagung, dass wir innerhalb der nächsten 25 Jahre als Missionsgemeinschaft alle wichtigen Inseln Indonesiens evangelistisch erreichen würden. Tatsächlich hat der Herr diese Weissagung schon viel früher wahrgemacht. Bereits im Jahre 1968, also 4 Jahre später, hatten wir ganz Indonesien durchquert und selbst Westneuguinea, Irian, durch unsere Batu-Teams erfasst. Dieses Gesicht, das dort Octavian hatte, erinnert ja an den Traum, den Paulus hatte, als er sah den Mann aus Mazedonien, der rief, komm herüber und hilf uns. Da war Handlung drin. Hier sieht Octavian einen Jungen gefesselt am Boden, ohne Handlung. Und dann wacht er die Weissagung, dass sie innerhalb 25 Jahren alle die Inseln erreichen wollten. Wenn Gott das gesagt hätte, dann könnte ich mir denken, dass Gott nicht 25 Jahre gesagt hätte, wenn das doch schon innerhalb von 4 Jahren geschehen würde. Denn in 4 Jahren war es doch erreicht. Und dann auf der nächsten Konferenz betete er wieder eine Nacht. Plötzlich um 24 Uhr fühlte ich, wie mein Geist entrückt wurde. Ich fand mich durch die Luft hindurch schweben, und zwar flog ich über Singapur, Kambodscha und Thailand. In Java und im übrigen Indonesien hatte ich schon an allen Orten auf den Märkten gepredigt und in vielen Dörfern auch übernachtet. Jetzt aber überquerte ich die Grenzen Indonesiens. Ich begann zu singen und zu beten. 45 Minuten lang wurde ich so getrieben, für die anderen asiatischen Länder zu beten. Auch dieses Gesicht wurde erfüllt. Im Jahre 1968 wurden Wagiono und Detmar Scheunemann nach Pakistan geführt und 1968 habe ich mit unserem japanischen Bruder Okugama erstmalig in Japan, Thailand, Malaysia und Kambodscha evangelisiert. Und als er später an einem dieser Orte war und den Leuten das erzählte, dass er schon einmal über ihrem Gebiet geflogen war und in einer fremden Sprache redete, fragten sie, sag doch mal, was hast du denn immer dort gesagt? Und als er ihnen wiederholte, was er dort gesprochen hatte, riefen sie, das ist ja unsere Muttersprache. Und du hast immer gerufen, preis den Herrn, preis den Herrn. Und nun geht es noch etwas weiter. Ich kann auch hier nicht alles berichten. Ja, dann berichtet er von Feuerteam. Volkhard Scheunemann erzählt, also vorher berichtet er, dass ein junger Student von der Bibelschule gelogen hatte. Er hat gesagt, Gott hat mir gesagt, ich soll nicht zu den Moslems gehen. Das war eine Lüge. Und dann später, in diesem Augenblick nun, fing dieser Junge an, ganz laut zu schreien. Feuer, Feuer, mein ganzer Leib brennt lichterloh. Volkhard Scheunemann musste diesen Jungen herausführen und sofort fiel er auf die Knie und bekannte seine Lüge. Augenblicklich verschwanden auch seine Brandschmerzen. Seither ist er einer der lebendigsten und unerschrockensten Evangelisten unter Muslimen. Volkhard Scheunemann erzählte, dass man ähnliche Erlebnisse auch in Timor in der Erweckungsbewegung beobachtet habe. Eines der 130 evangelistischen Teams habe direkt den Namen das Feuerteam getragen. Denn immer, wenn seine Mitarbeiter ihre evangelistischen Veranstaltungen hielten und die Sünden der Hörer geißelten, war es vielen Teilnehmern so, als wenn sie lichterloh in Flammen stünden. Erst nach einem lauten und vollständigen Bußbekenntnis konnten sie wieder von diesen Schmerzen befreit werden. Hat das jemals in der Bibel gegeben, bei dem Herrn Jesus und bei den Aposteln, dass wenn sie den Leuten ihre Sünden sagten, Feuer vom Himmel fiel und die Leute brannten und in Schmerzen schrien, bis sie ihre Sünden bekannt haben? Dann berichtet er von Totenauferweckungen. Manche haben ja aus manchen Büchern von vielen Totenauferweckungen gelesen. Und nun sagt Octavian, die Schwierigkeit ist nämlich, dass die timoresische Sprache keine genaue Unterscheidung zwischen klinischem Tod und einer tiefen Ohnmacht kennt. So geschah es also, dass Leute ohnmächtig waren und wenn sie dann wieder zu sich kamen, hat man gesagt, wir haben wieder einen Toten zum Leben erweckt. So wurde also in dieser Bewegung viel auch übertrieben. Und nun sagt er, er wüsste nur von einem Fall, der, er war auch nicht dabei, aber von dem er annimmt, dass es eine echte Totenauferweckung gewesen wäre. Wir merken, dass in dieser Erweckungsbewegung doch ganz gewiss auch falsche Kräfte am Werk sind. Mal sagen, es ist alles falsch. Aber da steht fest, dass auch in dieser Erweckungsbewegung in Indonesien ganz speziell und ganz stark dämonische Mächte am Werk sind, die Gläubige verführen. Und selbst die Leiter dieser Bewegung sind so vernebelt, die Scheunemanns und Octavian, dass sie dieses Wirken des Teufels als Wirken Gottes erkennen. Einen anderen Bericht über Indonesien habe ich, wie ein Sturmwind, von Miltari. Wenn man dieses Buch liest, ich weiß nicht, vielleicht kennen einige von Ihnen das Buch, das ist ergreifend. Da sind Sie in einer Kirche als Presbyterianer, mit einmal kommt ein großes Brausen in die Kirche und die ganze Kirche brennt, so dass die Feuerwehr kommt und will diese Kirche löschen. Und dabei brennt sie gar nicht. Und dann geschehen da wunderbare Zeichen. Erst einmal ist das faszinierend, in welcher Art Gott zu diesem Mann spricht und zu den Menschen dort. So etwas gibt es gar nicht. In dieser Art finden wir nirgends in der Bibel, dass Gott zu Menschen gesprochen hat. Ich könnte Ihnen das vorlesen, aber die Zeit eilt. Und dann werden da Sachen berichtet, erst einmal gewaltige Dinge von vielen Krankenheilungen, Totenauferweckungen, wenn man das einmal so liest, da fragt man sich wirklich, sind die Menschen so vernebelt, dass sie das wirklich als von Gott ansehen. Da ist ein Kinderteam, das marschiert durch den Dschungel und Mehl fragt, habt ihr denn keine Angst? Nein, sagten die, Vor uns geht ein Engel, hinter uns geht ein Engel, rechts und links geht je ein Engel. Wir brauchen keine Furcht zu haben. Eines Tages gingen sie durch den Dschungel zu einem Dorf, wollten evangelisieren. Ach, dann schreibt er noch so niedlich, wie ergreifend das aussieht, wenn diese kleinen Kinder von 8 bis 10 Jahren den Erwachsenen das Evangelium predigen. Und wenn sie dann den Erwachsenen die Hände auflegen, wie sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und wie sie dann gesund werden. Nun, eines Tages gehen sie durch den Dschungel und kommen unter Obst- und Fruchtbäumen vorbei. Und sie wollten gerne von den Früchten pflücken. Aber einer der Engel sagt, nein, steigt nicht auf die Bäume, geht in das Dorf. Dort sollt ihr evangelisieren. Dort werdet ihr Früchte genug bekommen. Sie waren ungehorsam, legen ihre Kleider ab, steigen auf die Bäume, tummeln sich da oben rum, genießen die Früchte, kommen herab und ihre Kleider sind weg. Erst lachen sie und dann findet einer da oben auf einem dicken Baum, etwa 25 Meter hoch, die Kleider liegen. Wieder lachen sie. Sie kommen die Kleider da oben hin, aber nun kommt das Problem, sie können sie nicht wiederholen. Da kommt keiner rauf. Dann fangen sie an zu weinen. Und dann spricht Gott zu ihnen. Das ist immer so eigenartig, wie Gott zu ihnen spricht. Da steht er nicht. Gott spricht zu ihnen, ich habe euch durch meinen Engel sagen lassen, ihr sollt nicht auf den Baum, auf die Bäume steigen. Zur Strafe dafür sind eure Kleider da oben. Dann fangen sie an zu weinen und Gott sagt, wenn ihr Buße tut, sollt ihr die Kleider wiederbekommen. Sie fallen auf ihre Knie und beugen sich und Gott sagt so, nun soll der und der auf den Baum steigen. Und sagen, Herr, das geht doch gar nicht, da kann doch keiner raufsteigen. Ja, sagt er, ich will seine Hände und seine Füße wie Eidechsen Hände und Füße machen. Und in dem Augenblick, als der Junge seine Hand an den Baum legt, bleibt die Hand kleben. Die Füße auch und so konnte er hochklettern und die Kleider runterholen. Und als sie das dann am Sonntag erzählten, da haben sich viele Menschen bekehrt. Wir merken, das geht doch schon irgendwie so ein bisschen daneben. Das ist schon viel zu fromm, als es göttlich sein könnte. Und in dieser Art geht es weiter. Gewiss sind auch gewaltige Dinge passiert. Da geschieht es, dass Sünden aufgedeckt werden, öffentlich. Und da wurde einem Mann gesagt, du hast Alkohol zu Hause. Und der Mann sagt, nein, ich habe keinen Alkohol. Und dann kommt eine Weissagung, wenn du nicht bekennst, dass du Alkohol hast, wirst du innerhalb 24 Stunden sterben. Der Mann sagt, ich habe keinen Alkohol. Am anderen Abend kommt er wieder und wieder wurde ihm gesagt, du hast Alkohol. Nein, ich habe keinen Alkohol. Nun waren es noch eine Stunde, dann waren die 24 Stunden rum. Nein, er hat keinen Alkohol. Eine halbe Stunde. Du hast Alkohol, bekenne doch, damit du nicht tot umfallst. Ihr seid ja verrückt, sagt er, ich habe keinen Alkohol. Die Zeit eilt, 10 Minuten, 5 Minuten, 1 Minute, eine halbe Minute und einer zählt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bumm, da liegt er um uns tot. Wir merken, welche Kräfte dort am Werk sind und so weiter. Erweckungsbewegung in Indonesien. Welche falschen Kräfte auch hier am Werk sind, das merkt man, wenn man das Buch einmal etwas objektiv liest, etwas mit innerem Abstand. Und so geht es weiter. Was wir heute erleben, ist eine weltweite Sehnsucht nach Erweckung. Und wenn wir an Osborne denken, Oral Roberts, diese großen Heiler aus Amerika, ich habe sie zum Teil selbst erlebt, wenn wir nur von Osborne seine Zeitung lesen, da muss man doch, wenn man einigermaßen sich noch ein gesundes Urteilsvermögen bewahrt hat, sagen, das kann doch unmöglich von Gott sein. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Catherine Kuhlmann, diese große Heilerin aus Amerika. Als ich zum ersten Mal ihr Buch las, ich glaube an Wunder, da war ich noch nicht so ganz raus aus der ganzen Pfingstgeschichte. Da war ich ergriffen. Besonders, weil ich merkte, welch eine Liebe sie zu den Kranken hatten und wie sie ihnen helfen wollte und wie Gott einfach Kranke gesund gemacht hat, ohne dass sie dabei war. Gewaltige Wunder stehen da drin. Als ich dann ihr zweites Buch las, Er half mir, da wurde mir die Sache schon sehr, sehr fragwürdig. Und als ich dann las, wie die Menschen, die sie berührte, rückwärts zu Boden fielen, starke Männer, alles fiel rückwärts zu Boden, da merkte ich, hier sind Kräfte am Werk, die nicht von Gott sind. Und wenn wir dann einmal lesen, wie starke Männer in ihrer Wohnung, in ihrer eigenen Wohnung, durch das Zimmer geschleudert wurden, gegen die Rippen der Heizungen und dann geheilt wurden, da merken wir, was sind das für ungeheure Kräfte. Und viele, viele sind hingefahren. Viele haben sie auch als von Gott bezeichnet. Und so offensichtlich dämonische Kräfte. Man fragt sich wirklich, wie kommt denn das eigentlich? Ist denn die Christenheit so blind? Sind wir durch unsere eigene Sünde, durch unser eigenes laues, oberflächliches Leben schon so vernebelt, dass wir überall, wo überhaupt etwas geschieht, wenn es nur wunderbar ist, wir schon darauf reinfallen? Gegenwärtig haben wir auch noch Erweckungen. Vielleicht kennt einer das Kreuz und die Messerhelden von David Wilkerson. Wenn man das Buch liest, ist man innerlich ergriffen von dem, was dort geschah. Aber welche Kräfte dort am Werk sind, merkt man, wenn man hinten liest. Nämlich, dann fragte Wilkerson, wie wurden die Menschen geheilt? Und dann kommt die Antwort. Der Niki berichtet, er sei zu der Zeit auf der Straßenecke mit der Liebe Gottes bekannt geworden. Doch erst später habe er gewusst, dass er den völligen Sieg errungen hatte. Und wann war das, Niki? Als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Ich rief David herein und fragte ihn dasselbe. Wann hatte er das Gefühl gehabt, die Gewalt über sich zu haben? Oh, das kann ich dir genau sagen, antwortete David, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde. Immer wieder bekam ich die gleiche Antwort. Ich kann nicht beschreiben, wie mich das erregte. Hier schien sich ein Plan herauszuarbeiten. Ich spürte, dass ich am Rande von etwas Gewaltigem stand. Und im übernächsten Kapitel führt er eine ganze Reihe Menschen an, die nicht frei werden konnten vom Rauschgift, aber als sie die Taufe empfingen, das heißt die Taufe mit dem Heiligen Geist, dann wurden sie frei. Einmal haben wir in dieser Woche erkannt, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist unbiblisch. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die nach der Wiedergeburt noch ein besonderes Erlebnis ist. Und nicht der Heilige Geist wurde gesandt, um Menschen frei zu machen. Der Herr Jesus ist derjenige, der gekommen ist, den Starken zu binden. Er ist gekommen, die Menschen frei zu machen. Hier merken wir auch in dieser Arbeit eine falsche Linie. Und es geht ja noch weiter. Er hat eine Vision gehabt. Ich habe hier ein kleines Schriftchen, die Zukunft. Das ist ein Ausdruck aus einem dicken Buch, die Vision. In diesem Buch, die Vision, hat Wilkerson berichtet, wie er mehrere Nächte hindurch eine Vision über die Endzeit bekommen hatte. Ich habe nur das kleine Schriftchen gelesen und das genügt mir schon. Wir haben ja, als wir über die Prophetie sprachen, erkannt, es gibt keine Prophetie, keine Weissagung mehr über die Endzeit. Gottes Wort sagt uns alles, was wir wissen müssen. Und wenn nur noch Visionen entstehen über die Endzeit, dann sind sie nicht von Gott. Das Erschütternde hierbei ist, dass er schreibt, derselbe Geist, der mir diese Vision eingegeben hatte, hatte mich damals auch nach New York geleitet, um dort dieses ganze Werk zu beginnen. Das spricht für sich. Ich muss Schluss machen. Welche Kräfte augenblicklich am Werk sind, das merken wir hier dran. Ich habe zu Beginn gelesen aus Epheser 1. Paulus bittet Gott, er möchte uns geöffnete Augen des Herzens schenken, zu erkennen die Kraft der Auferstehung Jesu Christi, die an uns, die wir glauben, wirksam ist. Die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die ihn über alle Engel, über alle Welten, über alles erhoben hat. Diese Kraft ist wirksam an denen, die da glauben. Ich habe mich, als ich das zum ersten Mal so bewusst las, gefragt, wo ist denn diese Kraft? Ich war in einer Pfingstgruppe, da warteten wir sehnsüchtig auf diese Auferstehungskraft. Wir nannten das das dritte Licht. Wir dachten, Gott hat uns zwei Lichter geschenkt. Das eine Licht war das Bereinigen des Lebens vor Gott und vor Menschen. Das zweite Licht war die Vollmacht, Menschen zu lösen von Bindungen. Und nun warteten wir auf das dritte Licht. Das sollte sein die Auferstehungskraft, die absolute Vollmacht, jeden zu heilen, jeden zu befreien und die Wunder zu tun, von denen wir hier gerade von den anderen schon gehört haben. Und da las ich das Buch, und dieses dritte Licht sollte eben die Auferstehungskraft sein. Aber als ich dann in der Bibel las, diese Auferstehungskraft ist schon wirksam an uns, da habe ich mich gefragt, ja, wo ist sie denn wirksam? Wir sehen doch so wenig. Wir haben auch erlebt dort, wie Menschen geheilt worden sind und befreit worden sind, in dieser gleichen Kraft, wie es hier geschah, wie wir es gerade gehört haben. Aber wo sind denn nun diese außerordentlichen Zeichen bei uns? Bis ich einmal stille wurde und Gott mich erkennen ließ, es ist wahr. Diese Kraft der Auferstehung ist wirksam, nicht möchte wirksam sein oder soll wirksam sein oder wird wirksam sein, wenn ihr die und die Bedingungen erfüllt, sondern diese Kraft der Auferstehung Jesu ist wirksam. Und dann fängt sie an. Das allergrößte Wunder in dem Leben eines Menschen ist dort, wo einer, der tot ist, in Sünden und Übertretungen lebendig wird. Ich erwähnte es gestern schon. Wenn ein Mensch, der bis dahin geflucht hat und gelästert hat, mit einmal auf die Knie sinkt und sagt, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Wenn einer, der bis dahin gespottet hat, mit einmal sagt, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Wo einer, dessen Interessen irdisch waren, mit einmal sagt, das interessiert mich gar nicht mehr. Ich möchte die Bibel lesen. Ich habe ein Interesse für das Reich Gottes. Sein ganzes Wesen wird anders, seine ganze Lebensführung wird anders. Das ist das allergrößte Wunder. Wenn Menschen, die tot sind, dem Leibe nach, wieder zum Leben erweckt werden, das ist wunderbar. Sie mögen noch 10, 20 Jahre leben. Aber wenn einer für die Ewigkeit gerettet wird, aus dem Tode, der absolut ist, das ist was anderes. Über diesen Tod und über die Überwindung dieses Todes werden wir morgen früh hören. Dann geht es weiter. David sagt, ich bin in Sünden empfangen und in Sünden geboren. Paulus schreibt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleische wohnen nichts Gutes. Wir, die wir durch und durch sündig sind, wissen Sie, was das heißt? Durch und durch sündig? Wenn wir so eine ganz faule Kartoffel haben, wo auch nichts Gesundes mehr drin ist. Das ist eine faule Kartoffel. So absolut durch und durch sündig und faul sind wir von Natur aus. Da ist nichts, wo Gott anknüpfen konnte, nichts, das Gutes bei uns. Denn das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Und nun kommt das Wunder aller Wunder, dass in der Kraft Gottes, durch die Kraft der Wiedergeburt, Gott anfängt, diese durch und durch sündigen Menschen umzugestalten, dass sie einmal gleichgestaltet werden dem Ebenbilde seines Sohnes. Das ist ein Wunder, wenn einer, der je zornig wurde, mit einem Mal still ist. Wenn einer, der bis dahin ein Knabe seiner Süchte war, mit einem Mal frei wird. Wenn ein Mensch, der bis dahin nur für das Irdische da war, für das Reich Gottes Gedanken hat. Menschen, die mit einem Mal merken, es wird anders in mir. Ich brauche nicht mehr, was ich sein musste. Ich reagiere mit einmal anders. Wenn mit einmal einer, der immer nur das letzte Wort hatte, schweigen kann. Das sind die größten Wunder. Und hier merken wir die Auferstehungskraft Jesu. Ich habe ja viel mit Menschen zu tun. Ich erinnere mich an eine Frau, die war so entsetzt darüber, dass sie einmal einen tieferen Einblick bekommen hatte in die Verkehrtheit der Christen. Das ist uns ja klar, dass wenn einer Christ wird, er nicht sofort ein Engel ist. Und wenn wir hineinschauen in das Leben der Christen, dann sehen wir so viel Verdrehtheit und so viel Verkehrtheit. Ich erwähnte ja schon, dass gerade bei Christen das erst so richtig zum Ausbruch kommt, weil ja alles heraus muss. Und dann war sie so entsetzt. Und dann erzählte sie mir bei dem und bei der und. Und dann sagte ich, ja, oh, möge Gott Ihnen einmal geöffnete Augen schenken, dass Sie tiefer blicken. Alles, was Sie sagen, stimmt. Aber ich weiß mehr von den betreffenden Personen. Ich weiß, was da im Verborgenen geschehen ist. Ich weiß, welche Veränderungen da schon geschehen sind. Ich weiß, welche eine Treue doch auch dort liegt, trotz dem, was noch nicht in Ordnung ist. Die Kraft der Auferstehung Jesu Christi ist wirksam an denen, an uns, die wir glauben. Und darum möchte ich Ihnen allen Mut machen, dass Sie dieser Erlösung glauben, die auch mit dir und mit mir fertig wird, obwohl wir oft am meisten geneigt sind, uns aufzugeben, weil wir merken, wir schaffen es doch nicht. An uns, die wir glauben. Gewiss, Glauben meint nicht nur ein zustimmendes Kopfnicken. Glauben meint Gehorchen, Hingabe, Liebe. Das meint Glauben. Der andere Glaube, der nur weiß, das ist ein Teufelsglaube. Die Teufel glauben auch, aber sie zittern. Glaube, der selig macht, ist der Glaube, der sein Leben dem Herrn Jesus übergibt, der sich ihm überlässt, der ihm gehorsam ist, der ihn lieb hat. Wie denn das anders? Wenn einer ihn erkannt hat, wie er mich geliebt hat, wisst ihr, dass er mir gnädig ist, dafür bin ich oft dankbar. Aber dass er mich lieb hat, das übersteigt manchmal mein Verstehen. Dieser, der mich lieb hat, dem traue ich das auch zu, dass er mit mir fertig wird. Der mich die vielen Jahrzehnte hindurch getragen hat, wirklich in göttlicher Geduld und mich noch nicht verworfen hat, dem traue ich zu, er wird das gute Werk, das er begonnen hat, auch in mir vollenden. Der Glaube, der verbunden ist mit Gehorsam, mit Hingabe, mit Vertrauen, mit Liebe, von dem heißt es, da ist die Auferstehungskraft Jesu Christi wirksam. Ich möchte, Gott möchte uns allen diese Augen öffnen, die Augen des Herzens, zu erkennen, diese ungeheure Kraft der Auferstehung in unserem eigenen Leben. Dann werden wir froh. Dann dürfen wir auch dem Herrn vertrauen, er schafft das mit dem anderen auch. Und er möchte uns schenken, diese geöffneten Augen auch für den anderen, dass wir auch in all der Verkehrtheit und Verdrehtheit der anderen etwas sehen von dem wundersamen Wirken Gottes, von der Erlösung, die den Menschen von innen her erneuert. Erweckung? Oh ja, wir bitten um Erweckung. Aber lasst uns dem Herrn gehorsam sein, treu sein. Dann erleben wir wahre Erweckung. Diese Kraft der Auferstehung, dieses dritte Licht, wie wir es damals nannten, es brennt ja schon längst. Wir brauchen darum gar nicht zu beten. Nur nicht so, wie wir es meinen. Mich bewegt immer eines. Wenn wir von diesen Erweckungen hören, wenn ich Erno Stegen höre, ich habe ihn vor kurzem auf dem Thomann gehört, wenn ich Octavian höre, ich habe ihn persönlich gehört, wenn ich andere höre, die aus der Erweckung kommen, dann tut mir das etwas weh. Es klingt ein unwahrscheinlicher Hochmut daraus. Und daran erkenne ich, die sind auch nicht besser als wir. Und zwar kommt dieser Hochmut darin zum Ausdruck, dass sie sagen, ja, wenn bei euch alles in Ordnung wäre, wenn eure Führer in Ordnung wären, wenn ihr treu wärt, dann würde bei euch auch die Erweckung sein. Und wenn wir einmal lesen, wie das dort angefangen ist, da hat keiner was dazu getan. Das war einfach ein plötzliches Eingreifen. Die waren nicht besser als wir. Von daher darf ich sagen, wir haben in Deutschland wirklich Menschen genug und auch führende Leute genug, die einen Wandel vor Gott führen, die treu sind, die hingegeben sind. Wir haben Leute genug hier. Wenn wir nach Leuten fragen, könnte bei uns die Erweckung auch sein. Aber wenn schon Erweckung, dann macht Gott, wie er es will. Und gerade diese Menschen, durch die dort Erweckung kommt, sind mir der größte Beweis dafür, dass sie nicht besser sind als irgendein anderer in dieser Welt, in Deutschland, der wirklich sein Leben dem Herrn übergeben hat. Lasst uns nicht nach spektakulärem Aufschauen halten, nicht nach irgendwas Gewaltigem. Um eines, dass wir treu sind, dem Herrn Jesus folgen, dann werden Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Nicht so, wie wir es wollen, aber wie er es will. Menschen, die in der Gegenwart Jesu leben, verbreiten einen Einfluss. Johannes sagt einmal, solche schreibe ich euch, auf dass ihr mit uns Gemeinschaft habt. Man könnte fragen, Johannes, was habe ich denn davon, wenn ich mit dir Gemeinschaft habe? Er fährt fort, und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christi. Darum haben wir die Berechtigung, Leute zur Versammlung einzuladen. Wenn wir wissen, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christi, du in deinem Privatleben und ich in meinem Privatleben, dann wird es auch in der Gemeinde sein. Das Wunder der Erweckung ist dort wirksam, wo Menschen einfach mit Gott wandeln. Amen. Ich bitte, dass wir zum Gebet noch aufstehen. Danke, Vater, dass du uns nicht alleine gelassen hast, dass du uns deinem Sohn gesandt hast und dass alle unsere Sünde auf ihn gelegt und alle unsere Strafe auf ihn gelegt und hast ihn auferweckt für uns und hast uns in ihm deine eigene Gerechtigkeit geschenkt, ewiges Leben, deine Liebe, dein eigenes Herz. Danke, Herr Jesus, dass du es bist, der heute noch wirksam ist in der Gemeinde. Danke für deinen Heiligen Geist, der unter uns wirksam ist. Ja, Herr, wir möchten unser Leben dir ganz bewusst ausliefern, ganz, ganz treu. Wir möchten folgen, wie du uns führst. Nur das eine, das möchtest du, ob wir dich lieb haben. Und wenn wir bekennen müssen, wir haben dich noch nicht genug lieb und wir tragen Leid darum, dann ist das doch schon ein Zeichen, dass wir dich lieb haben. Bitte hilf, dass aus unserem Leben etwas wird zum Lobe deiner herrlichen Gnade. Amen. Zum Segen bitte ich, dass wir aufstehen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige uns durch und durch, und unser Geist ganz, samt Seele und Leib, werden bewahret unsträflich auf den Tag der Wiederkunft unseres Herrn Jesu Christi. Getreu ist er, der uns ruft. Er wird auch tun. Amen. Gott befohlen, eine gute Nacht, so Gott will, bis morgen Vormittag.